HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Und schon wieder deutet sich eine fabelhafte Neuerung an. Wir bekommen das schnelle 5G-Netz. Toll!
5G ist unser neuer Kommunikationsstandard. Ich kann ganz schnell Daten herunterladen, ich kann schnell Daten hochladen ins Internet, aber ich kann auch in Echtzeit kommunizieren. Brillen werden vernetzt sein, Autos, Drohnen, Roboter.
Wenn 5G kommt, dann, was ist dann?
5G wird für Privatnutzer vorerst keine Rolle spielen. Noch gibt es nicht mal Handys, die diese neuen Frequenzen verarbeiten können.
Ach so?
Uns ist es wichtig, dass wir die Unternehmen vor Ort, aber auch die Bürgerinnen und Bürger künftig mit dem Mobilfunkstandard der fünften Generation versorgen können.
In der Forschung ist es einfach so, das ist die Zukunft, da führt kein Weg vorbei.
5G wird in die Industrie eindringen und auch die Arbeitswelt der Zukunft definitiv verändern.
Auf jeden Fall eine glorreiche Zukunft. Doch es gibt auch Widerworte.
Nun sagt Forschungsministerin Karliczek von der CDU, 5G brauche es nicht an jeder Milchkanne.
Eine rasante Zukunft steht uns bevor. Vergessen Sie das Smartphone, das Sie vielleicht gerade in der Hand halten. Das wird schon sehr bald ein Relikt aus der Steinzeit sein. Die Welt steht kurz vor einem gigantischen Technologiesprung und Deutschland ist gerade dabei, ihn zu verschlafen. Das zeigt schon dieses Beispiel mit der Milchkanne gerade. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU wird inzwischen im Netz verspottet für ihre These, ein flächendeckender Hochleistungsmobilfunk bis zur letzten Milchkanne sei doch in Deutschland gar nicht nötig. Ihre Kritiker sagen, die hat das Thema nicht verstanden. Wollen wir etwa an jeder Milchkanne in Deutschland Actionfilme auf unserem Smartphone in bester Bildqualität gucken? Klar wollen wir das, aber es geht eben um mehr, um sehr viel mehr. Die 5G-Gesellschaft, wem gehört das Netz, so heißt die Sendung heute. Denn diese Frage ist spannend wie ein Krimi. Das zeigt schon die Verhaftung der Finanzchefin der chinesischen Firma Huawei in Kanada. Die USA verlangen ihre Auslieferung. Daraufhin sind gestern sogar die Börsenkurse in den Keller gegangen, obwohl diese Firma gar nicht an der Börse notiert ist. Diese chinesische Firma Huawei kennen wir in Deutschland eher als Hersteller von Billighandys. Aber gerade in der Netzwerktechnik sind sie ein großer Player und bei der kommenden 5G-Technik sind die geradezu in der Pole-Position. Viktor Goitja zeigt uns, warum dieser Konzern so enorm wichtig ist.
Es ist ein Gigant, der da im Fokus steht, Huawei, der chinesische Elektronikkonzern. 180.000 Mitarbeiter, 80 Milliarden Euro Umsatz. Diesen Chinesen darf man nicht unterschätzen, sagt Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank.
Huawei ist ein richtig guter Telekom-Ausrüster, Smartphone-Hersteller, aber auch Netzwerk-Ausrüster. Und das machen die richtig gut. Die sind zum Beispiel bei der 5G-Technologie ganz weit dabei. Also man muss sie ernst nehmen. Ein großer Konkurrent zu Apple, aber eben auch als Netzwerk-Ausrüster allererste Sahne.
Huawei liefert also die Hardware für die nächste Generation des mobilen Internets 5G. Und da wird es kritisch, denn diese Netze sind buchstäblich kritische Infrastruktur. Schon seit Jahren vermuten Beobachter, Huawei stecke mit den chinesischen Geheimdiensten unter einer Decke. Über Chips und Smartphones könnten die Daten absaugen. Nicht ganz unwahrscheinlich, sagt Kapitalmarktstratege Robert Halver.
China ist eine Kommandowirtschaft. Alles dient eben auch dem Staat. Und natürlich muss man jetzt aus dem Herzen keine Mördergrube machen, wenn man den Chinesen schon unterstellt, dass alles für China läuft und damit auch Dinge laufen, die in westlichen Demokratien verboten sind oder zumindest unschick sind.
Konkrete Beweise hat bislang niemand auf den Tisch gelegt. Aber es gibt Vermutungen. Als Huawei das Hauptquartier der Afrikanischen Union ausgerüstet hat, sollen über 5 Jahre lang jede Nacht Daten auf chinesische Server abgesaugt worden sein, so sagen es Berichte. Ob Huawei dafür verantwortlich ist, das ist jedoch unklar. Die Amerikaner forderten Deutschland kürzlich trotzdem auf, bitte keine Huawei-Teile beim neuen schnellen 5G-Mobilfunknetz verwenden. Die 3 deutschen Netzbetreiber konnten bei Tests jedoch nichts Verdächtiges finden. Der sanfte Druck der Amerikaner dürfte weniger Sorge als harte Industriepolitik sein, meint Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors.
Wir merken da schon ein ganzes Stück, dass es letztendlich in dem Handelsstreit natürlich um das Thema America First geht, also wie kann ich amerikanische Arbeitsplätze sichern, und damit einher schwingt dann auch so ein Stück, wie kann ich die Technologieführerschaft für die Zukunft verteidigen. Ich denke, dass die Motivation genau aus dieser Ecke kommt, also einfach auch einen Wettbewerber ein Stück weit auf Distanz zu halten.
Und beim 5G-Netz würde es ohne Huawei sowieso schwierig. Die Telekom zum Beispiel hat schon durchblicken lassen, wenn das neue schnelle Netz schnell kommen soll, dann könne man nicht auf einen großen Zulieferer verzichten. Gemeint, das war allen klar, Huawei. Und auch die Bundesregierung gab zu Protokoll, einzelne Produkte oder einzelne Hersteller ausschließen, das gehe nicht. Dass Kanada jetzt auf Bestreben der US-Amerikaner die Finanzchefin des Konzerns festgenommen hat, hat an der Börse gestern ein kleines Beben ausgelöst. Der europäische Konkurrent Ericsson legte zu, den gesamten Markt aber zog es nach unten, sagt Hans-Jörg Naumer.
Die Märkte waren schon nervös. Sie haben dem Burgfrieden vom G20-Gipfel nur so halbherzig geglaubt. Da ist dann manchmal auch ein Vorwand recht, mal so richtig wieder eine Position zu bereinigen. Man kann es gar nicht so richtig entknäulen am Ende.
Eines hat die Huawei-Debatte allerdings deutlich gemacht. Neben Zöllen haben beide Seiten im Handelsstreit noch viele andere Daumenschrauben im Kabinett hängen.
Also wer diese Firma Huawei unterschätzt, der macht einen Fehler. Nur wie sollte man diesem chinesischen Konzern begegnen? Klaus Mühlern ist Professor am Ostasiatischen Seminar der FU Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie sagen, Huawei ist eine typische chinesische Erfolgsgeschichte. Was ist daran so typisch?
Huawei ist stellvertretend für eine ganze Reihe von Unternehmen, die wirklich vor ungefähr 35, 40 Jahren bei nichts angefangen haben und zu Weltmarktführern wurden. Und ich glaube, diese Art von Geschichten hat es so in den letzten 40 Jahren eigentlich nur in China gegeben. Also der Gründer von Huawei zum Beispiel, Ren Shenfei, hat wirklich angefangen mit dem Verkauf von Telefonen und Telefonanlagen in Shenzhen, ein ganz kleines Unternehmen, was in einem kleinen Laden betrieben wurde, und hat es dann geschafft, daraus ein so großes, international agierendes Unternehmen zu formen.
Das Ganze ist keine Staatsfirma, sondern ein Privatunternehmen. Aber wie weit hat denn der Staat da denn noch seine Finger mit drin?
Das ist ganz wichtig. Das wird auch in der westlichen Diskussion oft übersehen. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen den Firmen, die wirklich dem Staat gehören, und den privaten Firmen wie Huawei, die sicherlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, mit dem Staat sich arrangieren müssen, Kooperationen eingehen, auch Unterstützung erhalten, aber die prinzipiell und in einer ganz fundamentalen Weise selbstständig agieren. Deshalb Huawei sozusagen als Agent chinesischer Interessen oder Staatsinteressen zu sehen, glaube ich, geht völlig fehl. Es gibt Kooperationen, aber es gibt auch Gegensätze.
Kann denn der Staat denen vorschreiben, da vielleicht Spionagesoftware einzubauen? Das ist ja so die Befürchtung.
Also ich glaube, natürlich kann der Staat so etwas vorschreiben oder vorschlagen. Ich meine, wir kennen das übrigens auch aus den USA, wo die National Security Agency ja mit Google und anderen zusammengearbeitet hat, um E-Mails abzufangen. Aber Huawei wird, weil es ein international agierendes Unternehmen ist, das natürlich so weit wie möglich zurückweisen. Denn sie wissen genau, dass das im Grunde das Ende ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit darstellen würde. Deshalb, ich glaube, diese Gerüchte, die es darum gibt, die sind nie belegt worden. Es ist, glaube ich, natürlich technisch immer möglich, Sachen so zu manipulieren, dass man dadurch abhören kann. Aber ich glaube nicht, dass Huawei das machen würde. Denn, wie gesagt, das wäre kontraproduktiv für ihre weiteren Ambitionen.
Also Sie vermuten eher, dass es ein Argument der westlichen Industriefirmen ist, die aus dem Markt zu drängen hier?
Genau, also ich glaube, wir haben da eine ganz schräge Debatte, weil es immer diese Vorhaltungen und Verdächtigungen gibt. Und wie gesagt, man muss nicht naiv sein. Prinzipiell ist es klar, dass der Staat in China eine große Rolle spielt. Und man wird genau hinschauen müssen, aber ich finde, solange man eigentlich keine Beweise hat und diese Sachen nicht belegen kann, und deshalb hat ja auch die Bundesregierung entschieden, dass sie nicht Huawei oder andere chinesische Anbieter systematisch diskriminieren wollen, solange es also die Beweise nicht gibt, bin ich der Meinung, kann man eigentlich das auch nicht unterfüttern und behaupten.
Und es ist eben nicht einfach, diese Firma auszuschließen, weil die in diesem Bereich sehr wichtig sind und sehr führend. Wie weit ist China in der 5G-Technologie?
China ist in der 5G-Technologie sehr weit. Es gibt insbesondere auch auf Seiten der Konsumenten, Stichwort Internet der Dinge, wo ja 5G dann maßgeblich sein wird, ein großes Interesse. Es gibt eine große Zahl von Unternehmen, die gerade auf der Konsumentenseite Produkte entwickeln, die 5G brauchen, ja, von Kühlschränken über Autos zu Fahrrädern, die alle mit 5G vernetzt werden. Also man sieht, dass in China, insbesondere was technologische Innovation angeht, gibt es ein großes Interesse, eine große Bereitschaft zu investieren und insgesamt einen großen Optimismus, ja, dass durch technologische Verbesserungen in der Tat auch im Grunde genommen das Leben der Menschen verbessert werden kann. Und das treibt eine gewaltige Investitionswelle. Und ich glaube, auch da sind wir falsch, wenn wir überdenken, diese Investitionen sind staatsgesteuert. Das ist ganz verkehrt. Es fließt sehr viel von chinesischen Unternehmen in Innovation, in Forschung und in Weiterentwicklung.
Und das ist kein vorgeschriebener Optimismus. Das ist tatsächlich so. Die Leute sind da einfach technikfreundlicher als wir.
Absolut. Und die Begeisterung über Technik, ja, ist riesengroß. In Shanghai war ich vor kurzem in einem Roboterrestaurant, also wo sozusagen wo die Menschen durch Roboter bedient werden an den Tischen. Also so groß ist großer Effekt dort und so groß ist die Begeisterung für Technologie und der Glaube, dass man in der Tat durch Technologie das Leben der Menschen leichter machen kann. Das ist in China ungebrochen. Manchmal finde ich, das ist zu optimistisch, denn wir wissen natürlich auch, dass Technologie negative Folgen zeitigen kann. Aber im Prinzip vieles davon wird durch diesen Optimismus angetrieben.
Denn wir haben ja viele Berichte darüber, wie stark der Überwachungsstaat dort ausgeprägt ist, dass man, wenn man über Rot geht, gleich Minuspunkte bekommt und das Knöllchen automatisch kommt. Also so eine Überwachungsstaat-Diskussion gibt es gar nicht?
Wenig. Wir haben hier eine Kollegin von mir, hat hier eine Untersuchung gemacht, zum Beispiel was die Menschen in China, das ist eine Umfrage, denken über dieses soziale Kreditsystem oder soziale Punktesystem. Und da war die Einschätzung weitgehend sogar positiv. Das heißt also, es gibt in China weniger Sorge, was jetzt Überwachung und den Einsatz von Technologie zu repressiven Zwecken angeht. Das heißt natürlich nicht, dass die Menschen nicht auch Kontrollen ablehnen. Aber man sieht da keine Verbindung zwischen Technologie und Repression.
Heute haben Firmen wie Google und Co. die Vorherrschaft im Internet. Wie wird das in 10 Jahren sein? Holt China auf?
China wird auf jeden Fall aufholen. Und wir werden große Unternehmen auch aus China sehen, die in der Lage sein werden, den großen westlichen Firmen die Paroli zu bieten. Und wie gesagt, ich kann nur betonen, dass meine Einschätzung davon ist, das ist nicht eine Regierungspolitik, das ist eine Politik, die natürlich auch die Regierung unterstützt. Aber getrieben wird es durch diese Innovation, die aus den Unternehmen kommt. China hat riesig in Wissenschaft und Technik investiert und diese Investitionen werden sich auszahlen. Und deshalb finde ich manchmal, wir haben eine schräge Debatte, weil anstatt, dass wir sozusagen China beschuldigen, glaube ich, sollten wir uns mehr damit beschäftigen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und wenn wir nicht mithalten können in der technologischen Entwicklung, werden wir und andere Länder des Westens unweigerlich dahinter zurückfallen. Da hilft auch kein Trade War und andere Diskussionen in diese Richtung.
Also die Sendung heißt ja, wem gehört das Netz? Vielleicht eines Tages den Chinesen?
Die Chinesen werden eines Tages mit Sicherheit dort eine dominante Position einnehmen.
Vielen Dank, das war Professor Klaus Mühlhahn, Professor vom Ostasiatischen Seminar der FU Berlin. Wo soll das alles bloß enden? Wer weiß, wozu das ominöse 5G eines Tages noch führen wird? Vielleicht ja so ähnlich wie in dem Märchen von der Rechenmaschine, die gegen den Drachen kämpfte, von Stanislaw Lem. Eine weitsichtige Science-Fiction-Geschichte aus den 60er Jahren.
König Poleander Partobun, Herrscher über Kybera, war ein großer Krieger. Und da er den Methoden der neuzeitlichen Strategie huldigte, schätzte er die Kybernetik als Kriegskunst über alles. In seinem Königreich wimmelte es von denkenden Maschinen, denn Poleander brachte sie überall an, wo er nur konnte. Sogar den Steinen auf den Straßen ließ er Elektronenhirne einsetzen, die dem Fußgänger Warnungen zuriefen, damit er nicht stolperte. Doch außer diesen Einrichtungen zivilen Charakters gab es doppelt so viel militärische. Denn der König war ein überaus streitbarer Feldherr. Er besaß in den unterirdischen Gewölben des Schlosses eine strategische Rechenmaschine von geradezu außergewöhnlicher Tapferkeit. Nur eins bereitete ihm Kummer und er litt sehr darunter, dass er nämlich überhaupt keine Widersacher oder Feinde hatte und niemand auch nur im Entferntesten daran dachte, seinen Staat zu überfallen. Da es ihm an echten Feinden und Eindringlingen gebrach, befahl der König seinen Ingenieuren, künstliche zu bauen und trug mit ihnen Kämpfe aus, die für ihn immer siegreich waren. So wurde der König seiner Kriegsspiele auf dem Planeten überdrüssig und er entschloss sich, nach den Sternen zu greifen. Sein Planet hatte einen großen Mond, der ganz öd und wüst war. Den königlichen Ingenieuren gelang es auch, eine vortreffliche Maschine auf dem Mond zu konstruieren, die selbst mannigfaltige Truppen und automatische Waffen erzeugen sollte. Der König unterzog die Tüchtigkeit der Maschine sogleich verschiedenen Prüfungen. Einmal befahl er ihr telegrafisch, einen Elektrosalto auszuführen. Bei der Übermittlung der Depesche unterlief jedoch ein kleiner Irrtum. Und die Maschine erhielt nicht den Befehl, einen Elektrosalto auszuführen, sondern einen Elektrodraco, einen Elektrodrachen. Und die Maschine setzte diese Empfehlung, so gut sie es vermochte, in die Tat um.
Und was dieser Elektrodrachen alles anstellen wird, das hören wir gleich. HR2 Kultur, der Tag, die 5G-Gesellschaft, wem gehört das Netz? Dieses Thema gehört eben nicht in die Chatforen von irgendwelchen Computer-Nerds. In Deutschland hört man ja gerne so Argumente wie, ach, dieser Schnickschnack, mein Smartphone ist schnell genug, wir sind doch alle handysüchtig, lass es lieber mal einen Tag ausschalten. Alles berechtigt, nur wir verschlafen mit dieser Haltung eine wichtige Entwicklung. Deshalb für alle, die damit noch gar nichts anfangen können, die wichtigsten Fragen mal ganz von vorne.
Was ist 5G?
5G ist die nächste Generation im Mobilfunk. Auf 4G, also LTE, folgt nun logischerweise 5G. Der neue Mobilfunkstandard soll einerseits wesentlich schneller sein als seine Vorgänger. Es ist die Rede von Datenraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Damit wäre 5G bis zu 100 Mal schneller als LTE. Außerdem sollen die Verzögerungszeiten bei der Datenübertragung extrem gering sein und bei unter einer Millisekunde liegen. Damit wären Übertragungen in Echtzeit möglich. Für die Verbraucher bedeutet das also zunächst einmal unglaublich schnelles mobiles Internet. So dass sie zum Beispiel mit 5G problemlos Filme in Hochauflösung auf ihr Smartphone streamen können. Aber das ist längst nicht alles.
Was bedeutet 5G für unsere Wirtschaft?
Für viele Experten und Wissenschaftler hat 5G eine ganz zentrale Bedeutung für den zukünftigen Wirtschaftsstandort Deutschland. Der neue Mobilfunkstandard sei der Motor für die Digitalisierung, heißt es. Autonomes Fahren und die Vernetzung des Verkehrs zum Beispiel sind nur mit dieser neuen Technik möglich. Denn eine Übertragung der Daten in Echtzeit sind im Bereich des vernetzten Verkehrs unerlässlich. Lange zeitliche Verzögerungen könnten im schlimmsten Fall tödlich enden. Auch für die Industrie, die ihre Produktion vernetzen will, ist der Standard 5G eine wichtige Voraussetzung. Auch hier ist eine schnelle, stabile und sichere Übertragung der Daten wichtig. Mit 5G sollen zum Beispiel bis zu 1 Million Endgeräte pro Quadratkilometer gleichzeitig miteinander verbunden werden können. Weitere wichtige Bereiche sind unter anderem die Telemedizin, die Logistikbranche und die intelligente Steuerung der Stromnetze.
Wo liegen die Streitpunkte bei der Vergabe der Frequenzen?
Im kommenden Frühjahr sollen die ersten Frequenzen für den 5G-Ausbau versteigert werden. Für das Verfahren ist die Bundesnetzagentur in Bonn zuständig. Sie hatte kürzlich die Auflagen für die Vergabe der Frequenzen formuliert, die unter Mobilfunkanbietern und in der Politik sehr umstritten sind. Bis Ende 2022 sollen 98% der Haushalte oder anders formuliert ca. 70-80% der Fläche mit einer Übertragungsrate von mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgt sein. Diese Datengeschwindigkeit soll auch auf Autobahnen, den wichtigsten Bundesstraßen sowie relevanten Schienenwegen gegeben sein. Weitere Auflagen wie beispielsweise für Wasserstraßen sollen bis Ende 2024 von den Netzbetreibern erfüllt werden. Die haben die Auflagen bereits als unwirtschaftlich kritisiert und behalten sich zum Teil vor, gegen die Vorgaben zu klagen. Viele Politiker verschiedener Parteien hingegen fordern einen schnellen, tatsächlich flächendeckenden Ausbau von 5G. Umstritten ist auch, inwieweit neue Mobilfunkanbieter im Markt die 5G-Netze von Telekom, Vodafone und Telefonica gegen Gebühr mitbenutzen dürfen.
Tobias Klein mit dem kleinen 1x1 der 5G-Technik. Es geht also um viel mehr als bloß die Spielerei an der Milchkanne. Was bringt uns dieses superschnelle Netz konkret? Professor Frank Witzek ist Koordinator des 5G Lab Germany in Dresden. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Interessant, ein Labor für die 5G-Technik. Was passiert da in Ihrem Labor?
Wir haben als einer der ersten in Deutschland verstanden, dass 5G das Rückgrat der deutschen Industrie ist und haben dazu eigentlich alle Leute eingeladen und alle Firmen eingeladen, die sich mit 5G beschäftigen. Das sind nicht nur Firmen im Mobilfunkbereich, sondern die sogenannten Verticals, die 5G später auch benutzen wollen. Das ist zum Beispiel BMW, Volkswagen, aber auch aus der Landwirtschaft, Klaas oder Bosch oder Liebherr, die einfach diese Technologie schon benutzen wollen. Und daher ist das so wichtig, dass man versteht, wofür 5G in der Industrie wirklich gebraucht wird.
Das sind die Experten aus der Industrie, aber gucken wir mal auf den Otto Normalbürger. Wie wird 5G unseren Alltag verändern?
Ich habe schon in der Ansprache gehört, dass 5G die schnelleren Datenraten besorgen wird. Das stimmt auch, bis zu 1000-mal mehr Datenrate. Das würde die 4G-Generation alleine aber auch irgendwann schaffen durch die Evolution der Technologie. 5G schafft darüber hinaus zwei große Aspekte. Das eine ist die Versorgung von massivem Internet der Dinge, wie auch die eben genannte geringe Latenz, der es eigentlich ermöglicht, autonomes Fahren, Roboter, Drohnen fliegen zu lassen. Das heißt, der Nutzer selber wird eigentlich 5G gar nicht am Endgerät vielleicht selber sehen, weil er gar nicht sehen wird, wo der Unterschied zwischen 4G und 5G ist unter den bestehenden Handygeräten, sondern er wird es im Nachklang sehen. Das heißt, ein Taxi kommt ohne Fahrer, der Dachdecker braucht kein Gerüst mehr aufzubauen, um eine Schindel auszuwechseln, sondern er lässt einfach eine Drohne hochfliegen, um das Austauschen einer Schindel vorzubereiten. Das sind Sachen, die wir sozusagen im Nachgang sehen. Im alltäglichen Leben werden wir 5G einfach sehen und wenn wir es nicht hätten, auch schon vermissen.
Bringen Sie noch mal ein paar Beispiele, was das genau bedeutet. Also Latenz heißt, es geht ganz schnell, mehr oder weniger in Echtzeit. Aber wie merke ich das im Alltag?
Die Latenz merken Sie eigentlich gar nicht, weil das nur wichtig ist in der Kommunikation mit dem Internet der Dinge in Echtzeit. Das heißt, wenn ich ein Auto fahren lassen will auf der Straße, muss es natürlich schnell reagieren. Ein Auto braucht keine hohen Datenraten. Ein Auto braucht nur ein Bit oder zwei Bit zu sagen, halt an oder fahr weiter. Und diese Art der Kommunikation, das ist eben diese geringe Latenz, die man da benötigt, die man heute im System nicht hat und auch nicht verbessern kann. Man kann in jedem System alles verbessern. Bandbreite, Quality of Service, alles diese Parameter, aber die Latenz, wenn die einmal festgelegt ist, kann man sie nicht mehr verbessern. Und in den vorangegangenen Generationen war diese Latenz zu hoch eingestellt.
Also beim Internet der Dinge, da erzählt man uns bisher so Sachen wie, ja, der Joghurt, der weiß dann, ob der Kühlschrank weiß, ob der Joghurt schlecht geworden ist und ähnliche Dinge. Da denke ich dann, naja Gott, das ist doch alles Spielerei, ist es das nicht?
Das sehe ich ähnlich. Also ich will auch nicht, dass mein Kühlschrank irgendwelche Sachen macht, darum geht's auch nicht. Das ist nicht das Internet der Dinge zum Regeln und Steuern, sondern es ist einfach nur Auslesen von Sensordaten. Das kann hier und da hilfreich sein. Es gibt auch Anwendungsfälle, wo man sagen würde, ja, da macht das Sinn. Aber wichtig ist, wie können eigentlich bestimmte Maschinen gesteuert werden? Und das geht eben nur mit dieser geringen Latenz. Auslesen aus Sachen aus dem Kühlschrank brauche ich keine Latenz. Aber zum Steuern eines Fahrzeugs und eines Roboters brauche ich die. Und wenn wir über Latenz sprechen, sind es nicht nur die Maschinen, sondern auch der Mensch selber hat bestimmte Latenzanforderungen. Das heißt, wenn ich in einer virtuellen Welt mich bewege, möchte ich ja nicht nur sehen und hören, sondern ich möchte auch irgendwann mal was anfassen. Mit 5G wird es dann möglich sein, sozusagen gefühlte Erlebnisse in der virtuellen Welt zu erzeugen. Und das wird nicht nur im spielerischen Sinne wichtig sein, sondern auch ganz wichtig, wenn wir über die neuen Arbeitswelten sprechen, wo Mensch und Maschine gemeinsam etwas erarbeiten.
Das heißt, man trägt dann so eine komische Brille, wie man sie jetzt aus den Virtual Reality Spielen sieht, aber das dann im Büro oder was, am Fließband?
Genau. Wir an der TU Dresden haben da extra ein Exzellenzcluster dazu, der sich damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich mit Maschinen interagieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Experte und haben eine bestimmte Fähigkeit und möchten das dem Roboter beibringen. Heutzutage müssten Sie dazu sehr viel programmieren. In der Zukunft ist das Programmieren gar nicht mehr nötig. Sie machen das einfach vor.
Und der Roboter guckt zu und macht nach.
Er macht sozusagen nach. Das können Sie entweder über bildgebende Verfahren wie Kameras machen. Das ist leider nicht so gut. Das hat Tesla mal probiert. Was wir in der TU Dresden machen, sind sozusagen sensorbasierte Kleidungsstücke, mit denen Sie sich bewegen und der Rechner damit mitbekommt, wie was Sie eigentlich, welche Aktivität Sie vornehmen. Und mit ein bisschen Machine Learning, dieses Buzzword, was auch immer umhergeistert, kann man dazu automatisiert Source-Code erzeugen, der die Maschine später ansteuert.
Und dann lernt der Computer das und anschließend sind wieder 1000 Facharbeiter arbeitslos, weil der Computer das kann. Muss man da Angst haben?
Ja, das ist immer die Gefahr, die die Leute sehen. Das stimmt aber so nicht. Was wir damit erzeugen, ist, dass eigentlich die wiederholbaren Aufgaben durch die Maschine erledigt werden und die Innovationskraft beim Menschen liegt. Denn immer, nehmen Sie einen Tischler, wenn der Tischler mal was vormacht, es gibt dabei bestimmte Sachen wie ein Loch bohren etc. pp., das kann der Roboter genauso gut. Aber wenn es darum geht, das Holz zu bearbeiten, dann hat das Holz bestimmte Charakteristika, die der Tischler kennt, und die wird er wahrscheinlich alleine machen. Das heißt, Mensch und Maschine arbeiten gemeinsam und das geht nur mit dieser geringen Latenz. Heute sind Roboter in Käfigen alleine. Und wenn Sie in Zukunft sowas wie Industrie 4.0 und Digitalisierung vorantreiben wollen, dann müssen Sie kleinere Losgrößen erzeugen. Das heißt, das Produkt wird nicht millionenfach erzeugt, sondern 1 bis 10 Mal. Und daher brauchen Sie diese Interaktion von Mensch und Maschine.
Es heißt ja auch, die Medizin wird durch das 5G-Netz enorm profitieren und Fortschritte machen. Heißt das, der Chirurg im OP hat dann auch so eine komische Brille auf? Oder was bedeutet das?
Auch da in unserem Exzellenzcluster machen wir uns Gedanken darüber, wie das in der Zukunft aussieht, und wir sehen da 2 Anwendungsbeispiele. Das eine ist, wie man jungen Medizinern bestimmte Operationen beibringt. Das heißt, der Operateur wird eine Originaloperation durchführen und die Studenten könnten sozusagen im virtuellen Raum dieses Erlebnis der Operation miterleben. Nicht nur visuell und auditiv, sondern auch haptisch. Das heißt, sie würden fühlen, was auch der Operateur in dem Moment fühlt. Mhm. Das ist ein neues Lernen, das wir auch nicht nur für Mediziner, sondern generell für alles Art der Lernen gerne benutzen würden. Und das Zweite ist, und das wird heute schon in China abgefragt, kann man zum Beispiel ganz einfache medizinische Aktivitäten auslagern. Zum Beispiel Ultraschall bei einer schwangeren Frau. In China ist es so, die Dame würde 4 Stunden im Zug zum Arzt gehen, in die Stadt fahren und wieder 4 Stunden zurück, um einmal 5 Minuten zu gucken, ob alles okay ist. Und was man heute machen will, ist, dass der Arzt in der Stadt bleibt, ein Roboter auf dem Land ist, mit Ultraschallgerät, und der Arzt sozusagen über eine Steuerung diesen Ultraschall bewegen kann, sehen kann, was los ist, und in 99,9% der Fälle sagt, alles okay. Andernfalls wird die Dame wirklich nochmal ins Klinikum einbestellt.
In Korea gab es schon bei den Olympischen Winterspielen einen Testlauf im 5G-Netz. Die USA, China, Japan, alle haben Testanlagen in Betrieb. Wir streiten noch über die Bedingung für die Lizenzversteigerung. Welche Folgen wird das haben, wenn wir bei diesem Thema weiter in Verzug geraten?
Das ist ein großes Problem, wenn wir zu spät dran sind. Im Moment kann man noch auf der einen Seite beruhigt sein, weil alles, was angekündigt ist über 5G, hat mit dieser geringen Latenz und massiven IoT-Geräten überhaupt nichts zu tun. Das waren nur höhere Bandbreiten und Datenraten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Italien seine 5G-Lizenzen schon komplett vergeben hat und wir im Moment, wie ich heute in der Presse gelesen habe, auch noch überlegen, ob wir überhaupt damit anfangen, weil noch nicht sicher ist, ob geklagt werden soll oder nicht. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir dieses 5G-Netz so schnell wie möglich aufstellen in Bezug auf Parameter wie Frequenzen. Denn für die Industrie ist es sehr wichtig zu wissen, wie man so ein Netz aufbaut, unter welchen Kosten. Denn noch ist nicht klar, wie viel diese Frequenzen kosten.
Das war Professor Frank Witzek, Koordinator des 5G Labs Germany in Dresden. Herzlichen Dank. Und wir kommen zurück zu dem Märchen von der Rechenmaschine, die gegen den Drachen kämpfte. Auch da hat nicht alles funktioniert durch einen falsch übermittelten Befehl. Hat die Rechenmaschine auf dem Mond des Planeten einen Elektrodrachen gebaut? Der hat jetzt begonnen, den Mond selbst aufzufressen, den Planeten mit Felsbrocken zu bombardieren. Daraufhin schickt der König seine Armee auf den Mond, die aber wird vom Elektrodrachen geschlagen und jetzt bedroht der Elektrodrachen den Planeten.
Der König erschrak, zitterte am ganzen Leibe und lief so, wie er war, im Hermelin-Nachtgewand und in Pantoffeln, in die Kasematten des Schlosses, wo eine strategische Maschine war, ein alter, sehr kluger Automat. Er hatte sie bisher nicht um ihren Rat gefragt, denn er hatte sich mit ihr bereits vor dem Entstehen des Elektrodrachens wegen einer militärischen Operation überworfen. Doch jetzt stand ihm der Sinn nicht nach Hader, es galt, Thron und Leben zu retten. Er schaltete die Maschine an, und kaum hatte sie sich ein wenig warm gelaufen, da rief er aus: »Meine Rechenmaschine, meine Beste! Der Elektrodrache will mich um meinen Thron bringen. Er will mich aus meinem Königreich vertreiben. Hilf und sage mir, was ich tun soll, um ihn zu besiegen.« »Ach nein«, erwiderte die Rechenmaschine, Erst musst du mir in der anderen Frage recht geben. Und dann wünsche ich mir, dass du mich nicht anders nennst als Rechenfeldmarschall. Wobei du mich auch mit Euer Ferromagnetizität anreden kannst. Schon gut. Ich ernenne dich zum Feldmarschall und gewähre dir alles, was du willst. Aber hilf mir. Die Maschine begann zu summen, zu rauschen. Sie räusperte sich und sagte, die Sache ist einfach. Man muss einen Elektrodrachen bauen, der mächtiger ist als jener, der auf dem Mond sitzt. Er wird den Monddrachen überwinden, ihm das elektrische Gerippe brechen und auf diese Weise zum Ziel gelangen. Eure Ferromagnetizität, rief der König aus. Der Elektrodrache, den du baust, wird zwar jenen Drachen überwinden, wird aber selbst an dessen Stelle bleiben. Wie soll nun er beseitigt werden? Indem man einen anderen baut, der noch mächtiger ist. Oh nein, dann tu lieber gar nichts, ich bitte dich darum. Was habe ich davon, dass auf dem Mond immer schrecklichere Drachen sein werden? Ich will ja dort gar keinen haben.
Ob wir eines Tages unsere 5G-Masten anbeten, weil wir von ihnen abhängig sind. HR2 Kultur, der Tag. Die 5G-Gesellschaft, wem gehört das Netz? Jetzt machen wir noch einmal konkret, was das 5G-Netz eigentlich für die Regionen bedeutet. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist man ganz scharf darauf. Man möchte gerne Modellregion für diese neue Technik werden. Mit welchem Ziel? Boris Kern hat für uns nachgefragt.
Der Kreis Darmstadt-Dieburg schmückt sich mit dem Motto Region der Zukunft. Schnelles mobiles Internet, ein flächendeckendes Netz, das sind deshalb Themen von großer Bedeutung für die Region. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich als Modellregion 5G zu bewerben, sobald der Bund dazu aufruft. Der Kreistagsabgeordnete Bijan Kaffenberger von der SPD sagt dazu:
Uns ist es wichtig, dass wir die Unternehmen vor Ort, aber auch die Bürgerinnen und Bürger künftig mit dem Mobilfunkstandard der fünften Generation versorgen können. Es gibt ja viele Dinge, die man damit machen kann, sei es im Bereich Industrie 4.0, sei es aber auch beim Thema Mobilität. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass man ein sichereres Netz hat, ein intelligenteres Netz und eins, was auch weniger Energie verbraucht.
Modellregion zu werden, das könnte dem Kreis Darmstadt-Dieburg auch andere Vorteile bringen, so Kaffenberger weiter.
Darmstadt-Dieburg ist ein sehr interessanter Landkreis, weil er eben in der Mitte die Digitalstadt Darmstadt hat. Und dass wir hier als Region interessanterweise eben natürlich städtischen, sowohl als auch ländlichen Raum haben. Und wir würden halt gern da ein klares Zeichen setzen gegen eine digitale Spaltung.
So könnten auch die blinden Flecken von der Landkarte des Kreises verschwinden. Das dürfte ein fraktionsübergreifendes Interesse sein. Denn bis auf 2 Enthaltungen hat sich der Kreistag geschlossen für eine Bewerbung zur Modellregion 5G ausgesprochen. Kaffenberger hofft auf Unterstützung von Bund und Land, sollte Darmstadt-Dieburg den Zuschlag erhalten.
Bisher ist der Wettbewerb ja so konzipiert, dass hier die Unterstützung aus Bundesmitteln finanziert werden kann. Und sollte man eine gewisse Form, ich sag mal, Eigenmittel einbringen müssen seitens des Landkreises, dann gehe ich auch mal davon aus, dass die Landesregierung uns dann natürlich unterstützt als Vorreiter in Hessen.
Für Unternehmen und Wissenschaft ist es gleichermaßen wichtig, auf ein schnelles, mobiles Netz zugreifen zu können, sagt Ralf Steinmetz. Er ist Professor für Multimedia-Kommunikation an der Technischen Universität Darmstadt.
In der Forschung ist es einfach so, das ist die Zukunft, da führt kein Weg vorbei. Von daher wäre es für uns extrem wichtig, wenn so etwas aufgebaut werden würde, weil wir dann natürlich viel einfacher auch mal Experimente mit solchen realen Netzen am Standort selber machen könnten. Zum Zweiten, wir haben eine Menge von Digitalisierung in der Wirtschaft, für die ist das natürlich essentiell.
Folglich würden auch die Bürger im Kreis Darmstadt-Dieburg von der Modellregion 5G profitieren. Da sind sich Politik und Wissenschaft einig. Professor Ralf Steinmetz sieht einen Netzausbau als Chance für alle Menschen im Landkreis.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir eine sehr gute und mindestens genauso gute, wenn nicht bessere Netzabdeckung haben, wie heute mit dem heutigen Netzen. Es gibt erstmal eine höhere Bandbreite, da kann man eine höhere Dichte erzeugen. Also es können mehr Verbraucher in einer Region gleichzeitig von dem Netz profitieren wie heute, ohne dass es zu einer Überlast kommt.
Ja, und genau dieses Problem haben wir in Deutschland ja sehr oft. Wirtschaftsminister Altmaier hat kürzlich noch in einem Interview zugegeben, er würde im Dienstwagen grundsätzlich keine Telefonate mehr mit ausländischen Politikern führen, denn es sei ihm total peinlich, wie oft bei uns die Leitungen abbrechen, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Selbst in Albanien soll das Handynetz angeblich besser sein als in Deutschland. Schauen wir uns also die Technik mal genauer an. Jochen Metzger ist Mitglied der Geschäftsführung im Institut für Rundfunktechnik in München. Dieses Institut wird von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten betrieben. Schönen guten Abend.
Ja, hallo Herr Bernd, guten Abend.
Auch Sie machen bereits Tests im 5G-Betrieb. Worum geht es da? Was hat 5G mit Radio und Fernsehen zu tun?
Genau, also die Neuerung von 5G ist, dass es eben nicht nur ein schnelleres 4G ist, sondern 5G bietet die Möglichkeit, dass eben ganz neue Kommunikationsbedürfnisse mit 5G erfüllt werden können. Also denken Sie an das autonome Fahren, denken Sie an das Internet der Dinge. Und wir betrachten das Ganze eben durch die Brille für die Medien. Und wir haben jetzt jüngst diese Tage, also am 4. Dezember, ein Forschungsprojekt erfolgreich weitergebracht, das sogenannte 5G-Today-Forschungsprojekt. In diesem Rahmen haben wir zusammen mit unseren Kooperationspartnern, dem Bayerischen Rundfunk, Katrain, Rode und Schwarz und Telefonica, einen Hochleistungssender in den Bayerischen Alpen in Betrieb genommen, an Wendelstein, der seit dem 4. Dezember mit 100 Kilowatt Sendeleistung fast halb Oberbayern versorgt, mit dem Ziel, mit 5G zukünftig auch Smartphones und Tablets zu erreichen, und zwar free-to-air. Das heißt, Sie brauchen dafür keine SIM-Karte, Sie brauchen dafür keinen Datenvertrag und Sie können dann frei und über alle Netze Fernsehen eben genießen. Und das ist natürlich eine Neuerung zu bisherigen Technologien, wo Sie immer einen Datenvertrag benötigt haben. Und wenn Sie ein Fußballspiel anschauen, am Ende des Fußballspiels, am Ende Ihr Datenvolumen aufgebraucht haben. Das wird dann Vergangenheit sein und dafür arbeiten wir. Und dieser Sender ist jetzt am 4. Dezember in Betrieb gegangen und da freuen wir uns sehr darüber.
Also was heißt das jetzt nochmal für den Kunden ganz genau? Ich sitze irgendwo in den Alpen auf einer Wiese zwischen den Kühen und habe auf meinem Tablet das Champions-League-Spiel live, oder was heißt das genau?
Also der Punkt ist, dass Sie eben nicht nur auf der Bergwiese diese Versorgung haben, sondern mit einem Standort, mit einem großen Standort können Sie weite Teile zum Beispiel jetzt von Oberbayern versorgen. Das heißt, egal wo Sie sind in Oberbayern, können Sie dann tatsächlich auf dem Smartphone, auf dem Tablet ein Fußballspiel genießen, ohne dass es auf Ihr Datenvolumen angerechnet wird. Sie brauchen nicht mal einen Datenvertrag dafür, nicht mal eine SIM-Karte.
Nicht mal eine SIM-Karte? Wie geht das denn dann?
Genau, das ist das sogenannte Free-to-Air. Das heißt, es waren Standardänderungen, für die wir uns eingesetzt haben, dass man also eben nicht mehr den Betrieb von solchen Netzen an eine SIM-Karte koppelt, sondern eben dann Free-to-Air diese Dienste empfangen kann und die dann beispielsweise vom Bayerischen Rundfunk ausgesendet werden.
Aber die vielen Firmen, die jetzt großes Geld damit verdienen, die werden doch bestimmt dagegen sein, oder?
Das mag so sein, aber das ist die Neuerung von 5G, dass man eben nicht nur drei, wie man sie heute hat, klassische Mobilfunknetzbetreiber hat, sondern dass man diese Möglichkeit schafft, dass ganz neue Player entstehen, die auch ganz neue Dienste anbieten können. Denken Sie an das Industrie 4.0. Da wollen viele Firmen ihre eigenen Netze betreiben, die chemische Industrie, die Autoindustrie, weil man eben nicht nur von drei einzelnen wenigen Netzbetreibern abhängen möchte. Und wir aus der Mediensicht setzen uns dafür ein, dass es eben auch aus der Medienbranche möglich sein wird, weitere Player in diesem Bereich zu etablieren.
Gut, aber was Sie da jetzt ausprobieren, ist noch Science Fiction. Wann könnte das real werden?
Also man ist tatsächlich momentan in der Forschungsphase oder in der Standardisierungsphase. Also wir gehen davon aus, dass das in ähnlicher Weise stattfinden wird wie in den früheren Generationen. Also von dem Zeitpunkt der Standardisierung bis der Massenmarkt erreicht ist, gehen mindestens 5 bis 10 Jahre noch ins Land, wenn dann wirklich das eben in großen Stile angekommen ist. Das wird nach und nach was werden. Man wird auch das Netz ausrollen, es werden Endgeräte in den Markt kommen, aber es wird 5 bis 10 Jahre bestimmt dauern.
Denn Sie haben jetzt erstmal nur diesen Testsender da aufgestellt. Wie viele Sendemasten müsste man im Land verteilen, damit das alle Bayern können? Oder vielleicht sogar wir Hessen?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil das kommt dann darauf an, in welchem Modus man das betreibt. Also wenn man es zum Beispiel, so wie wir das vorhaben, in einem sogenannten High-Power-High-Tower-Netz betreibt, dann wird man da mit relativ wenigen Standorten klarkommen, also vielleicht in der Größenordnung von 150 für die ganze Republik. Während im klassischen Mobilfunk typischerweise, wie man es heute hat, 20.000 oder sowas Basisstationen in Betrieb gehen müssen, ergänzt noch um weitere, die jetzt eigentlich dann noch notwendig sein werden, wenn man tatsächlich eine ländliche Breitbandversorgung überall erreichen will. Also das ist eine ganz andere Größenordnung, wenn man das mit klassischem Mobilfunk macht, wie jetzt mit diesem High-Power-High-Tower-Netz, wie wir es planen.
Das ist ja genau der Punkt. Die Bundesnetzagentur hat heute nochmal gesagt, sie ist eigentlich nicht dafür, dass man die Netzbetreiber zwingt, für dieses lokale Roaming zu sorgen. Also dass auch fremde Netzbetreiber auf den Mast gehen können, wenn sie in einem Dorf selbst keine Anlage halten. Was halten Sie davon?
Das ist natürlich sehr ambivalent. Also wenn man sich die Vergabebedingungen anschaut, da steht drin, dass man zum Beispiel das Ziel erreicht hat, wenn man 98% der Haushalte versorgt. Jetzt muss man wissen, Haushalte heißt nicht unbedingt Fläche. Also wenn man 98% der Haushalte versorgt hat, bleibt ungefähr mindestens 10% der Fläche übrig, die keine Versorgung haben könnte. Das heißt, das Ziel der ländlichen Breitbandversorgung, dem kommt man nicht unbedingt mit diesem Ziel nahe. Und wenn man dann noch das National Roaming, wie man sagt, ausklammert, bleibt schlimmstenfalls auch die Möglichkeit auf der Strecke, wenn man eine Versorgung des einen Anbieters zwar hat, aber den Vertrag des anderen, dass man dann davon nichts hat. Das heißt, das National Roaming ist schon zwingend notwendig, wenn man eine verbesserte ländliche Breitbandversorgung haben möchte, damit man notfalls auch über die Netzgrenzen hinweg eine Verbesserung ausnutzen kann.
Das heißt, Das heißt, Sie befürchten auch in diesem neuen Netz, so modern es auch sein mag, weiße Löcher?
Das wird ziemlich sicher so sein, weil am Ende ist es eine ökonomische Überlegung der Mobilfunknetzbetreiber. Man wird gezwungen sein, ökonomisch auszubauen. Und wenn natürlich das platte Land zu versorgen ist und dort kaum Umsatz zu machen ist, werden die weißen Löcher weiter bestehen.
Ist es denn wichtig, das platte Land zu versorgen, wo kaum jemand lebt?
Also zunächst mal gibt es ja auch Fortschritte in diesen Vergabebedingungen. Man hat festgelegt, dass Bahnlinien versorgt werden, dass auch große Autobahnen und Bundesstraßen versorgt werden. Das ist sicher ein Fortschritt. Aber wenn Sie eine durchgängige Versorgung haben wollen, zum Beispiel für den eingangs erwähnten Herrn Altmaier, der dann vielleicht auch mal über eine Bundesstraße oder eine Landstraße fährt, brauchen Sie schon eine flächendeckende Versorgung. Denken Sie ans autonome Fahren. Wenn das Auto überall fahren will und soll, werden Sie auch überall eine Konnektivität benötigen.
Viele sagen, der größte Fortschritt ist, dass diese neue Technik sehr schnell sein wird. 100 Megabit pro Sekunde heißt es. Ist das schnell genug für Ihre Augen?
Also in den Vergabebedingungen steht genau dieses Ziel drin, 100 Megabit pro Sekunde pro Funkzelle. Jetzt muss man wissen, das teilen sich dann alle Nutzer in dieser Funkzelle. Und in Zeiten von 5G, und wenn wir dann in, was weiß ich, über einen Zeitraum in 5 bis 10 Jahren reden, ist das nicht besonders ambitioniert. Dafür, dass zum Beispiel im Koalitionsvertrag drinsteht, dass Deutschland ja Leitmarkt für 5G werden soll.
Da würden Sie ein Fragezeichen dran machen?
Ich meine, es ist gut, dass man überhaupt eine Konnektivität bekommt, aber 100 Megabit pro Sekunde für alle ist nicht besonders ambitioniert, wie gesagt.
Das war Jochen Metzger vom Institut für Rundfunktechnik in München. Vielen Dank. Und weiter geht es mit Stanislaw Lems Märchen von der Rechenmaschine, die gegen den Drachen kämpfte. Wie gesagt, eine Geschichte aus den 60er Jahren, geradezu visionär. Der König fragt seine strategische Rechenmaschine, wie er den von ihr geschaffenen Drachen wieder loswerden kann. Die rechnet erst ein bisschen und hat zugleich ein paar Strategien parat.
Lass uns die strategische Variante der fortlaufenden Annäherung anwenden. Geh und telegrafiere dem Drachen, dass du ihm den Thron abtreten wirst, wenn er 3 ganz einfache mathematische Operationen ausführt. Der König ging hin und telegrafierte. Und der Drache war einverstanden. Flugs lief der König zu der Maschine zurück. Jetzt, sagte sie, nenne ihm die erste Handlung, die er auszuführen hat. Er soll sich durch sich selbst teilen. Der König tat es. Der Elektrodrache teilte sich durch sich selbst. Und da in einem Elektrodrachen nur ein Elektrodrache steckt, blieb er weiter auf dem Mond und nichts hatte sich geändert. »Ach, was hast du nur getan?« klagte der König. »Der Drache hat sich nur durch sich selbst geteilt. Und da einer in einem nur einmal steckt, ist er nach wie vor auf dem Mond und gar nichts hat sich geändert.« »Macht nichts. Ich habe es absichtlich getan. Das war ein Täuschungsmanöver«, entgegnete die Maschine. »Nun teile ihm mit, er soll die Wurzel aus sich ziehen.« Der König telegrafierte zum Mond und der Drache begann, die Wurzel zu ziehen. Er zog, zog, bis er in allen Fugen krachte, er schnaubte und bebte, doch plötzlich ließ die Spannung nach. Die Wurzel war gezogen. Der König kehrte zu der Maschine zurück. Der Drache hat gekracht, gezittert, geknirscht, aber er hat die Wurzel gezogen und bedroht mich weiter, rief er schon auf der Schwelle aus. »Was soll ich jetzt tun, alte Ma? Das heißt, euer Ferromagnetizität.« »Sei guter Dinge«, beruhigte sie ihn. »Sage ihm nun, er soll sich von sich selbst subtrahieren.« Der König eilte ins Schlafgemach, telegrafierte, und der Drache fing an, sich von sich selbst zu subtrahieren. Zuerst nahm er sich den Schwanz ab, dann die Beine, dann den Rumpf. Und schließlich, als er merkte, dass etwas nicht in Ordnung war, zögerte er, aber das Subtrahieren war schon so in Schwung, dass es von selbst weiterlief. Er nahm sich noch den Kopf. Und übrig blieb 0. Das heißt, nichts. Es gab keinen Elektrodrachen mehr.
Na also, Problem gelöst. Ein Märchen gegen die Technikangst. Fragt sich halt nur, wer das Sagen hat über diese Zukunftstechnologie. Wollen wir es beim Mobilfunknetz ernsthaft den 3 großen Netzanbietern überlassen? Oder ist das vielleicht auch die Aufgabe der Kommunen? Die melden sich jetzt auch zu Wort. Zum Beispiel Anja Reich vom Verband der kommunalen Unternehmer. Sie sagt, die Bundesnetzagentur, die die Lizenzen vergibt, sei viel zu zaghaft.
Demnächst werden die Voraussetzungen durch die Bundesnetzagentur festgelegt, unter welchen Bedingungen diese Frequenzen, um die es geht, vergeben werden. Diese bislang gesteckten Ziele sind eindeutig zu niedrig.
Die Bundesnetzagentur verlangt in ihrem Entwurf, dass die 3 großen Mobilfunkanbieter, die die Frequenzen wohl ersteigern werden, bis Ende 2022 mindestens 98% der deutschen Haushalte mit 5G versorgen. Das klingt viel, könnte aber bedeuten, dass viele Haushalte auf dem Land nicht angeschlossen werden. Dort lohnt sich der Netzausbau für Telekom, Vodafone und Telefonica nicht. Der Verband kommunaler Unternehmen und auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordern deshalb eine 100%ige Abdeckung. Die könnte zum Beispiel durch mehr Wettbewerb am Mobilfunkmarkt erreicht werden. Kommunale Unternehmen sollten auch eine Chance bekommen, am Netzausbau mitzuwirken. Sie können zum Beispiel mit ihrer dichten Infrastruktur auf dem Land punkten, sagt Katharina Reiche.
Zum einen geht es um gemeinsame Standortentwicklungen in Kommunen, um 5G-Antennen zu errichten. Wir verfügen über vielfältige kommunale Infrastruktur, von Laternen, Wartehäusern bis zu kommunalen Gebäuden.
Außerdem fordert der Verband kommunaler Unternehmen, dass auch kleinere Mobilfunkdienstleister ohne eigenes Netz wie Freenet oder 1&1 zum Zuge kommen sollen. Und nicht zuletzt könnte auch ein vierter großer Netzbetreiber für mehr Wettbewerb sorgen. Doch dafür müsste die Bundesnetzagentur verpflichtend das Roaming innerhalb Deutschlands einführen. Das bedeutet, da wo ein neuer Anbieter noch kein Netz betreibt, springen die drei Großen ein und bekommen dafür Geld, erklärt Friedbert Pflüger von der Internet Economy Foundation. Sie setzt sich für einen schnellen Breitbandausbau ein.
Wer wirklich Wettbewerb will, der muss Roaming einführen, weil sonst Mittelständler, neue Anbieter gar keine Chance haben. Die fangen also irgendwo an, bauen in Oldenburg ein Netz auf und dann fahren sie ein paar Kilometer weiter außerhalb des Netzes und plötzlich stürzen sie ab.
Die Bundesnetzagentur befürwortet in ihrem Entwurf das nationale Roaming zwar, macht es aber nicht zur Pflicht. Die drei großen Netzbetreiber lehnen es ab.
Anja Dobrodinsky über die Kritik an der Lizenzvergabe. Aber logisch, die drei großen Netzbetreiber wollen diesen neuen Kuchen lieber unter sich aufteilen. Und damit sind wir mitten im Konflikt. Was wäre denn gut für unsere Gesellschaft? Darf man diese wichtige Infrastruktur der Firmen der Zukunft wirklich nur drei Firmen überlassen? Professor Peter Paritschek ist Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus-Institut und er ist Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, also einer dieser Experten, die auch unbequeme Fragen an die Bundeskanzlerin stellen sollen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Welche Fragen liegen Ihnen denn am Herzen, die noch nicht beantwortet sind, wenn es um dieses Thema geht?
Ja, wir setzen uns vor allem um die Fragestellung ein, die auf so einem Netz aufbauen. Also wie können wir auf einem Hochleistungsnetz digitale Services anbieten, die sowohl vom Staat kommen als auch von der Wirtschaft kommen, sodass Deutschland da auch wieder zu den führenden Staaten dann zählt im Bereich der Digitalisierung. Da liegt unser Schwerpunkt.
Sie sind ein Österreicher, der inzwischen für diese Aufgabe in Berlin arbeitet. Sie können es also vergleichen. Wie war denn so der Umzug für Sie so aus rein technologischer Sicht? Ein Fortschritt oder eher ein Rückschritt?
Was die Verwaltung betrifft, ist es sicher ein Rückschritt. Wenn wir auf die digitale Services schauen, da ist Österreich und auch andere Staaten wesentlich weiter von vollautomatisierten Verfahren. Beispielsweise, wenn in Österreich ein Kind geboren wird, ist mit dem Ausfüllen innerhalb des Spitals werden automatisch diese Daten in elektronische Register verspeichert und das Kindergeld wird automatisiert überwiesen auf das Bankkonto der Mutter, bevor die Mutter überhaupt noch zu Hause ist. Das heißt, das sind eigentlich schon antragslose Verfahren, wo der Staat vollautomatisiert die Dinge durchführt auf Basis klar zugeordneter Daten. Und da gibt es noch einiges zu tun in Deutschland.
Zum Beispiel, wie groß ist der Nachholbedarf in Deutschland?
Er ist im Vergleich zu den internationalen führenden Staaten leider Gottes sehr groß und auch sehr schwierig zu handhaben aufgrund der doch sehr starken föderalen Struktur, der Gesamtgröße des Landes und auch der fehlenden Vernetzung der unterschiedlichen Datenbestände in den Kommunen, in den Ländern und auf der Bundesebene. Da tun sich die kleinen Staaten einfach leichter, wie Estland, Dänemark oder Österreich. Da sind diese Daten sauber gehalten und eindeutig einer Person zugeordnet. Und dadurch können sie natürlich dann Verwaltungsverfahren ganz anders durchführen. Sie müssen nicht Dinge den Bürger und die Bürgerin fünfmal, zehnmal abfragen, sondern im Verfahren können diese Daten vollautomatisiert aus den jeweiligen Registern abgerufen werden.
Das heißt,
und das geht leider in Deutschland nicht.
Das heißt, bei Ihrem Beispiel, Sie hatten in Berlin Rennerei, die Sie in Österreich nicht gehabt hätten?
Ja, bei der Anmeldung hat das schon einige Zeit gebraucht, bis ich dann meinen Termin hatte, bis ich dann auch endlich mit Papier vorstellig war. Und nachdem ich leider Gottes ein Formular noch vergessen habe, musste ich auch dieses nochmal persönlich überbringen und konnte da keinen digitalen Weg nehmen, weil eigentlich die Verwaltung hat mich ja kennengelernt, hat mich somit eindeutig identifiziert und da könnte man fast dann erwarten, dass man dann elektronisch weiter kommunizieren kann.
Sie beschäftigen sich intensiv mit öffentlicher IT. Also wie sollte eine moderne Informationstechnologie unserer Ämter aussehen?
Einerseits ist die große Herausforderung, wie auch schon angesprochen, wie können wir die Daten so vernetzen, dass der Bürger auch auf sie zugreifen kann und der Bürger auch die Kontrolle über die Daten, über seine eigenen Daten hat und somit selbstbestimmt die Daten im Verwaltungsverfahren aktivieren kann, zur Verfügung stellen kann, aber auch für privatwirtschaftliche Geschäfte diese Daten mit der Wirtschaft tauschen kann. Also das ist ein Punkt, an dem, glaube ich, sehr stark gearbeitet werden muss. Wenn man das nicht schafft, wird es sehr schwierig sein, dass wir zu einem modernen Verwaltungsfluss von Daten kommen und B auch in die Zukunft geblickt, dass man diese Daten dann auch in vollautomatisierten elektronischen Prozessen im Geschäftsverkehr nutzen kann.
Bei uns heißt es immer, du musst auf Papier unterschreiben, weil das eben die echte Unterschrift sein muss und das geht nur mit dem Kugelschreiber in der Hand. Wie geht denn das mit Unterschreiben ohne Kugelschreiber im Internet?
Naja, es gibt einerseits die Möglichkeit einer auch digitaler Signaturen. Das ist technisch an sich nichts Neues. Es ist noch nicht sehr, sehr weit verbreitet. Das heißt, Sie bekommen direkt zugeordnet ein qualifiziertes Zertifikat, mit dem Sie dann elektronisch signieren können. Das ist eine Variante. Die hat sich allerdings in wenigen Ländern durchgesetzt. Eine andere wäre, dass die Willensbekundung, die Sie abgeben, auf eine technische Art und Weise so gesichert ist, dass sie nachträglich nicht verändert werden kann. Und das ist möglich und das muss man auch durchgängig einführen. Ist allerdings ebenfalls einer der großen Nachteile, in Deutschland sehr schwer einzuführen, weil die Liebe zum Papier und auch die Schriftform Erfordernis doch sehr stark ausgeprägt ist und wesentlich stärker ausgeprägt als beispielsweise mit durchaus einem vergleichbaren Land von der Verwaltungskultur in Österreich.
Dann haben Sie jetzt die Chance, uns nochmal zu überzeugen. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Chancen dieses superschnellen Internet?
Es geht, glaube ich, gar nicht, es geht nicht um die Chancen, sondern das ist die Grundlage für die Zukunft. Ich glaube, Sie haben es am Anfang in dem einen Beitrag über China, glaube ich, sehr schön gezeichnet. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob wir vielleicht das ein oder andere Video wo anschauen können oder nicht, sondern es geht um den Wirtschaftsstandort. Und das ist auch der Grund, warum die Politik die Relevanz erkannt hat und warum es aktuell auf der politischen Ebene so intensiv diskutiert wird wie noch nicht zuvor. Vor 5 Jahren war die elektronische Verwaltung für die Politik eher ein Nebenschauplatz oder ganz generell die Frage der Digitalisierung. Jetzt ist auf der politischen Ebene ganz klar erkannt worden, hier geht es um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes. Und insofern geht es nicht um Chance, sondern es geht um die zentrale Grundlage für die Zukunft dieses Landes.
Professor Peter Paritschek vom Fraunhofer-Institut und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Herzlichen Dank. Die 5G-Gesellschaft, wem gehört das Netz? Und ein wichtiges Detail für einen Skeptiker sei noch nachgereicht. Auch ein 5G-Handy soll man abschalten können, wenn man noch weiß, wie es geht. Das war der Tag, das Team der Woche. Team in Glatt, Karen Fuhrmann, Florian Schwinn, Dorothea Schuler, Angela Fitsch und Claudia Sauter. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir wünschen ein wunderbares Wochenende.